Hallo und willkommen im Podcast der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen. Hier ist die Transformation im Dialog. Wir unterhalten uns mit ExpertInnen rund um das Thema Nachhaltigkeit und Transformationsprozesse. Schön, dass Sie hier sind und jetzt hören wir mal, was wirkt.
Hallo und herzlich willkommen im Podcast der DGHoch N. Mein Name ist Julia Twachtmann und ich bin Netzwerkmanagerin im Projekt Transform. Heute werden wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeitsgovernance auseinandersetzen. Das zieht nochmal eine ganz andere Ebene der Hochschulentwicklung bei uns hier in den Podcast ein. Und ich freue mich sehr, dass wir dafür einen wunderbaren Gast heute hier haben. Das ist Professor Dr. Marco Riegmann. Er hält die Professur für Hochschuldidaktik an der Universität Vechta mit dem Schwerpunkt Schlüsselkompetenzen. Und darüber hinaus hast du in den letzten Jahren dich mit vielen verschiedenen Themen wie Umweltwissenschaften, Bildung für nachhaltige Entwicklung, globales Lernen und nachhaltige Hochschulentwicklung im Allgemeinen beschäftigt. Von dem, was ich gehört habe und gefunden habe, bist du in sehr vielen verschiedenen Projekten aktiv und unter anderem, so weiß ich, im Projekt Senatra, das ist in der gleichen Förderlinie wie auch Transform, in der Förderreihe Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über das Thema zu sprechen und möchte dir gerne noch einmal das Wort übergeben. Habe ich irgendwas vergessen, was du gerne noch über dich mitteilen möchtest?
Ja, Julia, vielen Dank erstmal für die Einladung, in diesem Podcast mitzuwirken. Ich denke, das war schon relativ vollständig und vielleicht möchte ich nur ergänzen, dass ich, weil du das Stichwort Umweltwissenschaften genannt hast, ich habe in der Tat Umweltwissenschaften ursprünglich mal an der Leuphana-Universität studiert, dort dann auch promoviert und bin dann nach und nach in die Erziehungswissenschaften rüber gewechselt, sage ich mal, jetzt auch mit der Professur seit 2013 an der Universität Vechta und finde das selber eigentlich immer wieder ganz spannend, dann auch Ansätze, Ideen, Theorien aus den Umweltwissenschaften einerseits und aus den Erziehungswissenschaften andererseits nutzen zu können für meine Arbeit im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und vielleicht sollte ich noch ergänzen, weil das auch für das weitere Gespräch durchaus ganz relevant ist, dass ich seit einigen Jahren Nachhaltigkeitsbeauftragter auch der Universität Vechta bin und von daher auch bei uns an der Universität diese Prozesse, über die wir gleich sprechen werden, mit verantwortlich begleite.
Vielen Dank. Dann lass uns noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar docken wir hier auch noch mal ein bisschen an HochN an. Das ist ja ein Projekt, was schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Und da würde ich gerne noch einmal fragen, was war denn deine Verbindung zu HochN und was verbindet dich mit dem Thema Nachhaltigkeitsgovernance?
Ja, vielen Dank für die Frage auch. Ich hatte mich sehr gefreut, dass die Kollegin Inka Bormann von der Freien Universität Berlin mich eben gefragt hatte, ob ich in dem Projekt HochN mitwirken wollte. Das war ja ein Projekt, in dem circa ein Dutzend Hochschulen aus Deutschland mitgewirkt haben und einerseits bei sich selber an Nachhaltigkeitsprozesse gestaltet haben und andererseits eben aber auch diese beforscht haben. Und für mich war das eine große Freude, in dem Projekt mitzuwirken. Und ich war dann eben zusammen mit der Kollegin Inka Bormann verantwortlich für das Arbeitspaket Governance. Wir haben über die 4 Jahre des Projekts an den Verbundhochschulen, also den Hochschulen, die im Projekt HochN beteiligt waren, deren Nachhaltigkeitsgovernance-Prozesse beforscht und diese Erkenntnisse dann eben auch an verschiedener Stelle publiziert und diskutiert. Was wir da unter anderem herausgefunden haben, dazu kommen wir ja gleich. Was ist meine eigene Rolle oder Verbindung zur Nachhaltigkeitsgovernance? Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin Nachhaltigkeitsbeauftragter an der Universität Vechta, aber das ist quasi nicht der Ausgangspunkt gewesen, schon zu der Zeit, als ich in Lüneburg studiert und später dann auch gearbeitet habe, war ich immer mindestens indirekt an solchen Prozessen beteiligt, indem ich zeitweise beim ASTA im Ökoreferat engagiert war oder dann auch als Mitarbeiter zeitweise im Senat zum Beispiel gewähltes Mitglied war. So habe ich eigentlich über die ganze Zeit, seitdem ich in Hochschulen, erst Lüneburg, dann jetzt in Vechta, aktiv bzw. involviert war, habe in verschiedenen Rollen, habe ich eigentlich immer auch mit einem Blick darauf gerichtet, wie wird Nachhaltigkeit eigentlich an diesen Hochschulen institutionalisiert und was kann ich auch dazu beitragen. Und genau, das ist jetzt letztlich daran gemündet, dass ich dann die Chance hatte, auch diese Prozesse mit wissenschaftlich auch zu untersuchen im HochN-Projekt beziehungsweise als Nachhaltigkeitsbeauftragter in Vechta auch ganz konkret seit einigen Jahren mit zu gestalten.
Sehr schön, vielen Dank. Bevor wir uns in die ganz konkreten Dinge stürzen, würde ich gerne noch einmal an oberster Ebene beginnen. Und zwar gibt es ja immer verschiedene Verständnisse von Begriffen. Und so ist auch Governance ein Begriff, wo durchaus verschiedene Verständnisse davon kursieren. Was heißt es denn und was bedeutet das? Und da würde ich gerne für uns einmal ein Verständnis schaffen, wenn wir hier über Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen sprechen. Über was und über wen sprechen wir denn genau?
Ja, in der Tat ist es so, dass es da unterschiedliche Verständnisse gibt. Für unsere Arbeit in Hoch-N haben wir das Verständnis zugrunde gelegt, dass wir gesagt haben, Governance bedeutet vor allen Dingen Strukturen und Prozesse. Zu den Strukturen gehören dann auch die Akteurskonstellation, sage ich mal, also die Akteurinnen und Akteure personeller Art oder auch organisationaler Art. Das können ja unterschiedliche Arten auch von Akteuren sein, die diese Strukturen gestalten. Also dass auf der einen Seite die Strukturen, die durch Akteure natürlich verändert werden können und dann die Prozesse, aber auch in denen wiederum auch diese Akteure mitwirken. Das ist eigentlich so der Blick, den wir eingenommen haben im Projekt HochN und haben dann eben auch durch unsere Forschung angeschaut, haben untersucht, wie verschiedene Hochschulen, in dem Fall eben die an HochN beteiligten Hochschulen, eigentlich diese Strukturen und Prozesse gestalten und letztlich auch zu welche Effekte das dann hat. Also wie gelingt es durch diese verschiedenen Formen des Gestaltens der Strukturen und Prozesse tatsächlich dann auch Nachhaltigkeit mehr oder weniger zu institutionalisieren? Das war an der Stelle eben unsere Betrachtungsweise und ist auch diejenige, die ich jetzt auch für dieses Gespräch einnehmen würde.
Und du sagst es schon, es geht darum, Nachhaltigkeit an Hochschulen zu institutionalisieren. Bleiben wir noch einmal auf einer höheren Ebene. Wenn wir Nachhaltigkeit institutionalisieren wollen, du sagtest, es gibt verschiedene Akteure, aber welche Faktoren spielen denn ganz grundsätzlich eine Rolle, wenn es darum geht, etwas anders zu etablieren?
Ja, also zunächst möchte ich einmal nochmal sagen, dass wir jetzt an der Stelle ja quasi die Frage ausklammern, sollte man das überhaupt tun? Und das möchte ich nur nochmal betonen, dass das in der Tat dann auch in unserer Untersuchung der Nachhaltigkeitsgovernance quasi etwas war, was wir vorausgesetzt haben. Also das ob Nachhaltigkeit überhaupt institutionalisiert werden soll, haben wir sozusagen als Gesetz genommen. Da könnte man jetzt länger, ne, drüber nachdenken und auch argumentieren, warum das wichtig ist oder was vielleicht auch doch an kritischen Stimmen oder kritischen Perspektiven einzunehmen ist. Für dieses Gespräch würde ich das jetzt aber auch einfach mal so als vorausgesetzt sehen. Wir gehen davon aus, Nachhaltigkeit soll institutionalisiert werden. Es ist sinnvoll, dass Hochschulen nachhaltiger werden und sich an einer nachhaltigen Entwicklung beteiligen. Und wenn wir das voraussetzen, dann geht es eben um das Wie diese Institutionalisierung, und das hast du ja auch gerade gefragt, erfolgt. Genau, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie das passiert, welche Faktoren, welche Einflussfaktoren da eine Rolle spielen. Und unsere Forschung dazu hat ergeben, dass es eben natürlich die verschiedenen Elemente von Governance sind, die ich gerade ja schon angedeutet habe. Um da ein bisschen konkreter zu werden, geht es dann zum Beispiel um die Frage auch, wo ist dieser Institutionalisierungsprozess angesiedelt? Wer trägt die Verantwortung dafür? Gibt es in der Hochschulleitung Verantwortlichkeiten? Beziehungsweise wird dieses Thema überhaupt als bedeutungsvoll in der Hochschulleitung angesehen? Gibt es aber auch jenseits der Hochschulleitung, in der Universitätsadministration, bei den Lehrenden, bei den Studierenden und so weiter Akteure, die Nachhaltigkeit voranbringen? Also diese Frage der, wo wird diese Verantwortung für Nachhaltigkeit eigentlich angesiedelt und wie, ist dann sicherlich ganz entscheidend. Darüber hinaus spielt dann aber auch eine Rolle, welche Strukturen werden geschaffen, zum Beispiel im Sinne von Koordinierungsstrukturen. Gibt es eine Nachhaltigkeitsbeauftragte, runden Tisch, Arbeitsgruppe, wie auch immer man das nennen möchte? Gibt es dann aber auch Strukturen zur Vernetzung? Das kann natürlich auch so eine Arbeitsgruppe zum Beispiel sein, aber möglicherweise gibt es da eben auch andere Formen, Nachhaltigkeitsbüros oder anderes, wo auch Vernetzung stattfinden kann, aber eben auch die Koordination. Das ist so das eine, ne? Also das, was Governance ja quasi auch im engeren Sinne beschreibt, wie wird das institutionalisiert, auch im Sinne von Orten, wo dann die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit stattfindet, Initiativen, die Nachhaltigkeit befördern und so weiter. Also wie werden diese Strukturen und Prozesse ausgestaltet? Und auf der anderen Seite kommt, und das hat unsere Forschung eben auch gezeigt, ganz klar die kulturelle Dimension dann dazu, die Organisationskultur. Da geht es zum Beispiel um die Frage, welches Nachhaltigkeitsverständnis wird denn eigentlich an der Hochschule gelebt? Also wird überhaupt eins gelebt? Gibt es eine aktive Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit? Und wenn ja, wie gestaltet sich das aus? Wird zum Beispiel von einem mehrdimensionalen Verständnis von Nachhaltigkeit ausgegangen, was möglicherweise dann eben auch dazu führt, dass mehr Akteure daran anknüpfen können und auch eben Bezüge zwischen Gesundheitsförderung und Nachhaltigkeit, familienfreundliche Hochschule, Nachhaltigkeit zum Beispiel geschlagen werden könnten, während vielleicht, wenn zum Beispiel Nachhaltigkeit primär ökonomisch oder ausschließlich ökologisch verstanden würde, natürlich die Anschlussmöglichkeiten nochmal andere sind. Und unsere Forschung hat eben an der Stelle gezeigt, dass wenn die wenn die Organisationskultur mit einem integrativen Nachhaltigkeitsverständnis quasi, also einem mehrdimensionalen Nachhaltigkeitsverständnis auch einhergeht, dass dann eben tatsächlich auch, dass die Nachhaltigkeitsgovernance und letztlich die Transformation der Hochschule auch befördern kann. Ein anderes Beispiel noch aus dem kulturellen wäre zum Beispiel auch, ja, wie auch die Aufgabe der Hochschule eigentlich selber verstanden wird. Ne? Ist die Hochschule eine, die sagt, uns geht es primär um Exzellenz und in den internationalen Rankings dazustehen und möglichst viel Forschungsoutput zu haben? Oder sagt die Hochschule, naja, uns ist schon auch wichtig, ob uns Transfer gelingt, ob wir im Dialog mit der Gesellschaft stehen, wie wir mit Akteurinnen in der Region, auch wo die Hochschule angesiedelt ist, zusammenwirken, ob wir da einen positiven Impact auch in der Region bewirken können. Also das sind unter anderem Elemente, die auch zur Kultur gehören der Organisation. Und da, ja, hat unsere Forschung eben zeigen können, dass die Hochschulen, die besonders weit auch sind, und da spreche ich jetzt ja kein Geheimnis aus, wenn ich irgendwie auch sage, dass zum Beispiel die Leuphana-Universität oder die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, das ist jetzt keine abschließende Liste, wir könnten viele mehr nennen, aber die zwei sind vielleicht tatsächlich schon zwei Hochschulen in Deutschland, die besonders weit vorne stehen. Und da zeigt sich gerade an diesen Hochschulen zum Beispiel sehr stark, dass sie eben nicht nur bestimmte Funktionen, Arbeitsgruppen, Nachhaltigkeitsberichte oder ähnliches haben, sondern dass es tatsächlich auch gelebt wird, dass es wirklich selbstverständlich ist für die Studierenden, für die Lehrenden, die Forschenden, dass Nachhaltigkeit eine Rolle spielt in ihrem Alltag, um das auch mal so zu sagen. Und da wirklich tatsächlich ist eben ja ein Teil der Alltagskultur, der Organisationskultur ist.
Blicken wir noch einmal in die weitere Hochschullandschaft. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass Hochschulen ja eine sehr verteilte Organisation ist, eine Hochschule. Also es gibt sehr viele dezentrale Einheiten, die miteinander eine Hochschule formen. Und du sagtest, es geht darum, Orte zu schaffen, wo Nachhaltigkeit stattfindet. Welche Herausforderungen kann das durchaus mitbringen oder welche Opportunitäten auch, dadurch, dass Hochschulen so verteilte, dezentrale Einheiten sind? Wie wirkt sich das auf Nachhaltigkeitsgovernance aus?
Ich würde sagen, da kann man keine generelle Antwort geben, sondern unsere Forschung hat eben auch gezeigt, dass Nachhaltigkeitsgovernance tatsächlich von Hochschule zu Hochschule sich sehr unterschiedlich entwickelt und ausgestaltet, weil eben nicht nur, weil es jetzt vielleicht unterschiedliche Historien auch gibt, wann die Hochschule begonnen hat, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und sondern auch, weil die Hochschulen tatsächlich ja auch unterschiedlich sind. Wichtig ist an der Stelle dann eben auch die Größe der Universität zum Beispiel in den Blick zu nehmen. Es macht jetzt eben Unterschied, ob ich zum Beispiel über die Universität Hamburg, Bremen oder München spreche, beziehungsweise mir diese anschaue, oder eben zum Beispiel die Universität Lüneburg oder Hochschule Eberswalde oder auch die Universität Vechta, um meine eigene zu nennen. Das heißt, die Größe ist da ein ganz entscheidender Faktor bei der Frage, wie solche Prozesse sich letztlich ausgestalten. Um bei dem Punkt auch kurz mal zu bleiben und den etwas konkreter zu machen. Man kann sich dann ja sofort vorstellen, auch jetzt bezogen auf deine Frage, dass das eben ein großer Unterschied ist, ob ich es mit einer Hochschule zu tun habe, die so groß ist, dass die Distanzen auch zwischen den verschiedenen Fachbereichen, den Fachbereichen auf der einen Seite, der Hochschulleitung auf der anderen Seite und so weiter eher größer sind. Oder ob ich es mit, und das mache ich jetzt in einem eigenen Beispiel, weil ich das am besten beschreiben kann, wie bei der Universität Vechta mit einer eher kleinen Hochschule zu tun habe, wo ich spitze es jetzt mal etwas zu, ich mehr oder weniger auch als normale Studentin oder normaler Lehrender die Hochschulleitung fast täglich auf dem Campus treffen kann, wenn ich dann selber dort bin und mich da ein bisschen bewege, weil eben das Ganze so übersichtlich ist, dass es jetzt nicht unbedingt fünf Mensen und und andere Orte gibt und sich vielleicht auch, um es jetzt ein bisschen negativ auch zuzuspitzen, die Rektorin in ihrem Büro verstecken kann. Sowas wäre in Fechter gar nicht möglich, ne? Weil alles sozusagen so nah beieinander ist, dass man eben auch der Präsidentin fast täglich begegnen kann, wenn man das möchte. Und das ist jetzt ein bisschen bildlich gesprochen, aber macht er eben auch deutlich, dass es natürlich auch ganz andere Strukturen und auch letztlich eine andere Kultur ist, wenn eine Universität so klein ist. Und das macht dann eben schon deutlich, dass ich deine Frage jetzt nicht generell beantworten könnte mit so funktioniert das Zusammenspiel zwischen Hochschulleitung und AStA oder so funktioniert es nicht, sondern ich würde sagen, das hängt eben stark von der Größe ab, das hängt von der regionalen Einbettung der Hochschule ab, es hängt auch von den Fächerkulturen ab, jetzt ist es vielleicht ein Unterschied, ob ich es mit einer Fakultät Nachhaltigkeit zu tun habe oder mit einer Fakultät Ingenieurwissenschaften. Damit meine ich jetzt gar nicht, dass die Fakultät Ingenieurwissenschaften automatisch irgendwie ablehnend gegenüber Nachhaltigkeit sein müsste, aber trotzdem wird wahrscheinlich der Diskurs ein anderer sein, als jetzt vielleicht in einer Fakultät Nachhaltigkeit zum Beispiel. Was könnte ich noch ergänzen? Größe, Fächerkulturen, regionale Einbettung. Ja, und vielleicht tatsächlich das, was ich eben schon gesagt hatte, auch so ein bisschen die Historie, wann man begonnen hat, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und so weiter. Und wenn wir all das zusammennehmen, dann zeigt das eben, dass sich das mit in jeder Hochschule mit einer anderen Konstellation dieser verschiedenen Faktoren zu tun habe. Und das beeinflusst dann natürlich, wie auch die verschiedenen Akteure zusammenwirken können. Mal ganz abgesehen, ne, auch von persönlichen Eigenschaften der AStA-Sprecherin oder Hochschulleitungsmitglieder. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Wie partizipationsorientiert sind die, wie gut können die zusammenarbeiten und letztlich auch, wie interessiert sind sie an Nachhaltigkeit und so weiter. Und all diese Faktoren eben zusammen beeinflussen dann, ob es gelingt, tatsächlich als Hochschulgemeinschaft an einem Strang zu ziehen und gleichermaßen bottom-up, top-down, quasi aus allen Richtungen Nachhaltigkeit zu befördern, oder ob es da vielleicht eben auch zu Spannungen, zu Diskrepanzen kommt, zu Spannungen zum Beispiel zwischen verschiedenen Fachbereichen, Fakultäten, Spannungen zwischen Studierenden und Hochschulleitungen. Sowas sehen wir natürlich in Nachhaltigkeitsprozessen in der Vergangenheit noch stärker als heute. Wenn man sich so ein bisschen auch zurückblickt in den Beginn der Nachhaltigkeitsgovernance, dann war das sicherlich vor 20, 30 Jahren viel üblicher, dass es da auch extreme Spannungen gegeben hat zwischen Ablehnenden und Befürworterinnen solcher Prozesse. Ich glaube, da sind wir jetzt mittlerweile doch etwas konsensualer orientiert, auch was die Nachhaltigkeit angeht. Aber nichtsdestotrotz kann es natürlich Widersprüche, Spannungen geben. Und genau, ob es die gibt und wie mit diesen umgegangen werden kann, würde ich sagen, ist immer sehr individuell dann für jede Hochschule zu betrachten.
Vielen Dank. Wenn wir uns jetzt einmal anschauen, dass wir ja eine Art Veränderungsprozess anregen, wenn wir sagen, wir integrieren Nachhaltigkeit, wir etablieren Nachhaltigkeits-Governance-Strukturen, dann frage ich mich, wie können wir diese Governance-Strukturen denn aktiv gestalten oder lassen die sich überhaupt direkt aktiv gestalten von einzelnen Akteuren? Weil ich nehme wahr, dass das durchaus ja mit einer gewissen Spannung oder einem gewissen Spannungsfeld aufgeladen ist und dass das auf mich wie ein recht sensibles Thema wirkt. Wie würdest du das einordnen?
Ob es sensibel ist und wie sensibel das ist, hängt, würde ich sagen, so ein bisschen auch wieder von der jeweils lokalen Konstellation, noch nicht der lokalen, weil es hat sicherlich auch immer was damit zu tun, auch wie die jeweilige Hochschule eingebunden ist in Netzwerke, in die Region, wie auch in welchem, wie mit Nachhaltigkeit auch in dem Verhältnis zwischen der jeweiligen Hochschule und den zuständigen politischen Akteuren umgegangen wird. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel Zielvereinbarung zwischen der Hochschule und dem Landesministerium, was jeweils für Wissenschaft zuständig ist. Das kann natürlich auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein, wie erwünscht zum Beispiel dort Nachhaltigkeit oder wie prioritär dort Nachhaltigkeit in solchen Zielvereinbarungen betrachtet wird. Von daher mag es an der einen oder anderen Stelle schon sein, dass es dann auch etwas sensibel ist, aber ich würde das gar nicht so überbewerten. Ich glaube, zumindest gerade in der heutigen Zeit, anders als jetzt vielleicht vor 30 Jahren, würde ich schon sagen, dass da relativ viele Akteure, Akteurinnen auch zu finden sind, gleichermaßen in den Ministerien als auch in den verschiedenen Gruppen, in den Universitäten, die durchaus pro Nachhaltigkeit eingestellt sind. Das heißt natürlich nicht, dass die alle ein Verständnis hätten. Da braucht man ja auch nur den Nachhaltigkeitsdiskurs an sich betrachten und sieht, wie breit er ist. Und natürlich finden wir auch, wenn wir jetzt mal aus der Hochschule rausblicken in die Gesellschaft, ganz, ganz unterschiedliche Nachhaltigkeitsströmungen von eher wirtschaftsorientierten, vielleicht auch neoliberalen Strömungen des Nachhaltigkeitsengagements bis hin zu sehr kritischen, vielleicht auch sozusagen, wie soll ich das sagen, ja, empowerment-orientierten, basisorientierten, genereller könnte man vielleicht auch sagen, tatsächlich transformationsorientierten Verständnis von Nachhaltigkeit. All das finden wir natürlich auch in den Ministerien und den Hochschulen wieder. Also sicherlich braucht man jetzt nicht annehmen, dass es so ein Friede, Freude, Eierkuchen, dass irgendwie alle sagen, so, wir verstehen genau das Gleiche darunter und engagieren uns jetzt in derselben Sache. So ist es sicherlich nicht, aber ich denke schon, es ist jetzt auf der anderen Seite auch irgendwie kein Wespennest, wo jede Äußerung, die man trifft, sofort zu Gegenbewegungen führen muss, zumindest in den meisten Hochschulen nicht. Es mag Ausnahmen geben, wo das höchst sensibel und sehr schwierig ist, aber wenn ich mir jetzt auch so die Hochschulen anschaue, die in Hoch N dabei waren und die wir in unserer Forschung betrachtet haben, dann fällt mir da eigentlich keiner ein, wo jetzt der Hochschulenprozess ein Wespennest gewesen wäre oder ein explosives Setting quasi, wo jede kleinste Äußerung zu irgendwie einer Eruption führen kann, sondern ich würde sagen, meistens sind es schon Prozesse, in die man sich gut einbringen kann. Wie wirksam dieses Engagement dann ist, auch wenn jetzt zum Beispiel ein AStA oder vielleicht auch sogar einzelne Studierenden oder eine Studierendengruppe sagt, so, wir möchten uns da jetzt engagieren, wie wirksam das ist oder ob es doch auch ausgebremst wird, das kann natürlich unterschiedlich sein, aber ich denke, letztlich ist es schon so, auch um den Kern deiner Frage zurückzukommen, kann man das gestalten? Ich würde sagen, ja, Hochschulleitung natürlich sowieso, die haben da natürlich sehr viel Gestaltungsmacht, aber ich würde sagen, auch hochschulpolitische Gremien der Studierenden, wie Studierendenparlamente, AStA oder auch einzelne studentische Initiativen haben da durchaus sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich einzubringen oder vielleicht auch andere Akteure anzustoßen, jetzt macht doch mal ein bisschen mehr, bis hin aber letztlich auch zu der einzelnen Lehrenden oder der einzelnen Studierenden, die natürlich auch, wenn sie Lehrveranstaltungen selber gestalten als Lehrende, da zum Beispiel Nachhaltigkeit mit in die Inhalte nehmen können, vielleicht auch Projektseminare anbieten können, wo wiederum dann Studierende vielleicht auf dem Campus Projekte durchführen oder Service-Learning-Angebote, wie wir es jetzt bei Senatra ja machen, wo dann auch Teil der Lehre ist, dass sich dort Studierende engagieren für Nachhaltigkeit in der Region oder auch Nachhaltigkeit auf dem Campus. Das heißt, selbst eine einzelne Lehrende kann ja zum Beispiel über Projektseminare, über Service-Learning-orientierte Seminare einiges bewegen. Und das gilt für Studierende, würde ich sagen, aber genauso, insbesondere dann, wenn sie sich zusammentun und in Lehrveranstaltungen etwas gemeinsam einfordern oder auch auf dem Campus an das Studierendenwerk herantreten, an die Hochschulleitung herantreten. Deswegen würde ich sagen, letztlich ist es schon so, dass alle sich da einbringen können, auch ohne Sorge, irgendwas falsch zu machen. Ich denke, da ist einfach die Möglichkeit, sich zu engagieren. Und je weiter natürlich die Nachhaltigkeitsgovernance schon gediehen ist an einer Universität, desto leichter wird es sein, weil es dann eine konkrete Ansprechpartnerin gibt. Es gibt vielleicht schon einen runden Tisch, eine Arbeitsgruppe, wo ich mitmachen kann. Wenn die Nachhaltigkeitsgovernance noch nicht so weit gediehen ist, dann müssen solche Strukturen vielleicht erst aufgebaut werden. Aber auch daran kann ich mich ja beteiligen. Und von daher, genau, würde ich nochmal wiederholen, je nachdem, wie die Hochschule aufgestellt ist und ihr Nachhaltigkeits-Governance-Prozess, sehen auch die Beteiligungs- und Gestaltungsmöglichkeiten unterschiedlich aus. Aber gegeben, denke ich, sind sie überall und warten im Prinzip darauf, genutzt zu werden.
Dann lass uns nochmal auf zwei Akteursgruppen expliziter blicken. Und zum einen würde ich gerne noch einmal auf die Wirkungsmöglichkeiten von Nachhaltigkeitsbüros eingehen. Wir sehen, dass es immer mehr Nachhaltigkeitsbüros etabliert werden. Wie schätzt du deren Wirkung ein oder Wirkungsmöglichkeiten?
Ja, die Nachhaltigkeitsbüros, würde ich sagen, sind ein wichtiges Element an verschiedenen Stellen, wo, wenn es darum geht, tatsächlich gesamtinstitutionelle Nachhaltigkeit umzusetzen, ich glaube, dieses Stichwort hatten wir noch gar nicht erwähnt, den Whole Institution Approach, also die gesamtinstitutionelle Implementierung von Nachhaltigkeit, wenn das der Anspruch ist, und den haben wir zumindest implizit jetzt ja auch die letzte halbe Stunde so circa schon auch im Blick gehabt. Und wenn es eben in allen Bereichen der Hochschule, das meint ja dieser gesamtinstitutionelle Ansatz, umgesetzt werden soll, dann braucht es ja eben Koordination, es braucht Vernetzung, das hatte ich vorhin schon gesagt. Und da können natürlich neben anderen Akteuren, die da auch eine Rolle spielen können, wie Arbeitsgruppen oder Nachhaltigkeitsbeauftragte, Nachhaltigkeitskoordinatoren, können da auch Nachhaltigkeitsbüros eine ganz zentrale Rolle spielen. Der Vorteil, den diese oft nochmal haben, ist, dass sie meistens ja stärker nochmal durch Studierende geprägt sind, als jetzt vielleicht, also Nachhaltigkeitsbeauftragte sind meistens, denke ich, eher Lehrende, teilweise Professoren, teilweise Personen aus der Verwaltung. In den Arbeitsgruppen wirken häufig Studierende mit, aber vielleicht werden sie auch nicht von Studierenden geleitet oder vielleicht wird die Arbeit nicht sozusagen hauptsächlich bestimmt von Studierenden. Und ich denke, das ist der Unterschied dann bei den Nachhaltigkeitsbüros, die, so wie ich sie kenne, häufig auch aus der Initiative von Studierenden entstehen, beziehungsweise zumindest Studierende, ob bezahlt oder unbezahlt, aber auf jeden Fall sind es häufig Studierende, die dann eben tatsächlich in diesen Nachhaltigkeitsbüros tätig sind. Und das kann natürlich das studentische Engagement und vor allen Dingen die Koordination auch aus studentischer Perspektive noch mal stärker nach vorne bringen, als es vielleicht andere Formen der Strukturierung oder der Koordination dieser Prozesse tun können. Und dass aber diese Koordination und Vernetzung ganz wichtig ist, das ja, zeigen verschiedene Studien, unter anderem eben auch unsere Arbeit zu Governance in UN. Denn sonst kann es ja leicht passieren, dass die verschiedenen Akteure zwar engagiert sind, aber doch einfach nebenher wirken, sich nicht aufeinander beziehen, man nicht voneinander weiß, vielleicht sich auch gegenseitig ins Gehege kommen. Und da ja, können, denke ich, diese Nachhaltigkeitsbüros da ganz zentral zu beitragen, dass es eben gut koordiniert, vernetzt abläuft und können, denke ich, auch immer wieder auch gerade für Studierende sichtbar machen, auch wirklich als Ort, denn normalerweise, denke ich, sind es dann ja auch tatsächlich Büros, die wirklich einen Ort haben, ob da jetzt dann eine grüne Tür und Nachhaltigkeit groß an der Tür steht oder wie auch immer das gestaltet ist, aber ich denke, meistens ist es schon wirklich ein sichtbarer Ort. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil meine Erfahrung tatsächlich ist, dass selbst an einer Hochschule, auch wie bei uns in Vechta, wo ich schon behaupten würde, dass wir durchaus einiges machen, erlebe ich schon immer wieder, wenn ich auch in Seminaren mit Studierenden spreche, dass sie das teilweise nicht so mitbekommen, weil die nehmen dann eben den Nachhaltigkeitsbericht auf der Homepage vielleicht nicht wahr, weil sie auf der Homepage nur ganz gezielt bestimmte Informationen suchen, sie sich aber nicht in Gänze anschauen. Vielleicht bekommen sie auch nicht immer mit, was in der Mensa schon Tolles gemacht wird oder dass, ich sage jetzt mal, nur Recyclingpapier genutzt wird, obwohl es Dinge sind, die man sehen könnte, aber vielleicht geht es dann trotzdem im Alltag unter. Und ich glaube, so ein Nachhaltigkeitsbüro, wo man vielleicht täglich vorbeikommt, wo vielleicht auch mal die Tür offen ist oder ein Poster hängt oder auch mal jemand steht, der vielleicht auch sogar noch gezielt Studierende anspricht, ich denke, das kann gerade für die Gruppe der Studierenden noch mal viel, viel stärker bewirken, dass sie diesen Prozess wahrnehmen, dass sie auch wahrnehmen, dass sie gefragt sind, sich daran einzubringen und das dann auch tatsächlich tun und vielleicht auch noch mal auf anderer Augenhöhe sich dann vielleicht auch trauen, wenn es eben ein eher studentisch geführtes Nachhaltigkeitsbüro ist, was sie einlädt mitzumachen, sich vielleicht dann auch noch mal anders trauen, als wenn es jetzt die Rektorin oder die Präsidentin wäre, die die Studierenden einlädt.
Wir haben über Vernetzung gesprochen gerade und ich würde gerne noch einmal tiefer darauf eingehen. Und zwar frage ich mich, welche Rolle interne Vernetzung spielt. Wir haben eben schon gehört, dass es eine wichtige Rolle ist, dass interne Vernetzung stattfindet. Was würdest du sagen, sollte die interne Vernetzung in der Governance verankert werden oder ist es etwas, was sowieso eher zwischen den Strukturen auf natürliche Art und Weise stattfindet? Wie bewertest du das im Prozess?
Und ich würde sagen, letztlich ist Governance ja sowieso eine Querschnittsdimension. Ne? Man zielt es jetzt zwar teilweise so auf und sagt, wir haben irgendwie dann die Felder Lehre, Forschung, Transfer, Governance und so weiter, Nachhaltigkeitsberichterstattung. Dann klingt es so ein bisschen so, als ob jetzt irgendwie Governance ein abgetrenntes Feld sei, neben Forschung und Lehre. Aber letztlich würde ich Governance eben schon und Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen schon eher als eine Querschnittsdimension betrachten. Und das heißt dann eben für mich auch, ne, dass diese Vernetzung tatsächlich etwas ist, was dann auch quer zu diesen verschiedenen Bereichen liegt. Und wenn wir dann wieder den Whole Institution Approach, diesen gesamtinstitutionellen Ansatz uns vor Augen führen, dann geht es ja eben tatsächlich darum, dass die Aktivitäten, die es im Bereich Lehre gibt, die es im Bereich Forschung gibt und so weiter, Transfer, dass die nicht einfach für sich stehen, sondern auch aufeinander bezogen werden. Dass gleichermaßen auch die Aktivitäten, die ich vielleicht in der Fakultät Wirtschaft, in der Fakultät Bildung, in der Fakultät, wie auch immer sie heißen mag, habe, dass das auch jeweils nicht für sich steht, sondern aufeinander bezogen wird. Das sind ja eigentlich auch Elemente, die wir eben auch gefunden haben, dass sie in der Nachhaltigkeitskultur eine Rolle spielen, inwiefern eben die verschiedenen Bereiche, auch die verschiedenen Fachkulturen, die verschiedenen Dimensionen damit ja auch von Nachhaltigkeit aufeinander bezogen werden. Und es passiert halt eben nicht von alleine, manchmal vielleicht schon, aber häufig passiert es nicht von alleine, sondern es braucht dann eben auch Vernetzungsbemühungen. Und wenn es diese gibt, dann kann das natürlich wiederum auch, und da sehen wir dann das Wechselspiel zwischen Governance der Hochschule und der Kultur der Hochschule. Das ist jetzt irgendwie keine Einbahnstraße, sondern in dem Moment, wo die Kultur natürlich sich vielleicht auch verändert, weil ich durch bestimmte Governance-Maßnahmen, durch mehr Vernetzung es schaffe, auch kulturell Veränderungen anzustoßen, indem zum Beispiel vielleicht sich stärker ein gemeinsames Nachhaltigkeitsverständnis herausbildet oder auch ein gemeinsames Verständnis ist, warum eigentlich die Hochschule verantwortlich auch für Nachhaltigkeit ist und dass sie ein gesellschaftlicher Akteur sein kann, wenn kulturell solche Aspekte vorangebracht werden, wirkt das natürlich wieder auch auf die Governance zurück und kann vielleicht auch wieder dazu führen, dass entweder sich neue Strukturen und neue Prozesse auch bilden oder dass die, die vorhanden sind, schlichtweg besser funktionieren, reibungsloser funktionieren, partizipationsorientierter. Also von daher würde ich sagen, ne, hat Vernetzung da wirklich eine ganz zentrale Rolle, um auch dieses Wechselspiel zwischen Governance und Kultur voranzubringen und tatsächlich diesen gesamtinstitutionellen Ansatz auch überhaupt erst zu ermöglichen.
Vielen Dank. Ein Teil, über den wir jetzt mehrfach indirekt gesprochen haben, sind die Relevanz von Beschlüssen von Rektoraten, Präsidien und auch Senaten. Wie würdest du die Wichtigkeit für eine Weiterentwicklung von nachhaltigen Governance-Strukturen hier einschätzen oder wie viel Entscheidungsopportunitäten und Möglichkeiten liegen denn dort?
Das ist, würde ich sagen, nicht ein hinreichender Faktor. Also allein, dass eine Hochschulleitung etwas beschließt, führt natürlich jetzt nicht automatisch dazu, dass dann ein ganz wunderbarer Nachhaltigkeitsprozess abläuft. Da kommen dann eben die anderen Faktoren, die wir schon besprochen haben, dazu. Aber hilfreich ist es natürlich allemal. Und unsere Forschung zu Governance hat auch gezeigt, dass es zumindest an einigen Hochschulen davon ausging. Also gerade auch vor 10, 20 Jahren oder 30 Jahren, wenn wir ein Stück weit auch zurückgehen in die Geschichte der Institutionalisierung von Nachhaltigkeit an Hochschulen in Deutschland, dann denke ich, können wir schon sehen, dass es Fälle gab, wo es erstmal stärker die Hochschulleitungen waren, die gesagt haben, so, wir wollen das jetzt machen, das Thema vielleicht in den Senat gebracht haben und dann durch solche Beschlüsse dann es auch dazu gekommen ist, dass in der Lehre zum Beispiel vielleicht Nachhaltigkeit integriert wurde. Ich meine, wenn wir das Beispiel der Leuphana nehmen, der Ausgangspunkt dafür, dass Nachhaltigkeit mittlerweile in der Leuphana zum Beispiel im ersten Semester ein zentrales Element ist und ein ganzes Modul sich Fragen der Nachhaltigkeit für alle Studierenden im gemeinsamen Leuphana-Semester widmen. Das war an der Stelle zum Beispiel ein Vorschlag der Hochschulleitung in Absprachen mit anderen Akteuren, aber es war ganz stark auch die Hochschulleitung, die das propagiert hat und in den Senat gebracht hat und es letztlich dann zu diesen teilweise auch in Widerständen zu zum Beispiel Hochschullehrerinnen, die das nicht wollten, das neue Studienmodell eingeführt hat. Und ich glaube, das hätte jetzt nicht so gut funktioniert vielleicht, wenn man da erstmal 3 Jahre drüber diskutiert hätte, ob man das, ich möchte bei aller Liebe auch für Partizipation, aber an der Stelle, glaube ich, hätte das vielleicht weniger funktioniert. Und das zeigt für mich dann schon, dass es bestimmte Stellen gibt, wo es auch sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn auch eine Hochschulleitung mal sagt, so, das machen wir. Zum Beispiel hat auch an der Universität Lüneburg schon vor, ich hätte beinahe gesagt, vielen Jahrzehnten, also relativ früh in den 90er Jahren war das, glaube ich, oder Beginn der 2000er Jahre, Ende der 90er, Beginn der 2000er Jahre war es der Senat auch an der Universität Lüneburg, der Leitlinien für, ich glaube, damals hieß es vielleicht auch noch Umwelt und dann Nachhaltigkeit beschlossen hat. Was ein ganz wichtiger Schritt auch in dem weiteren Prozess, der dann an der Leuphana Universität folgte, war. Aber ich denke, man muss eben auch sehen, dass alleine ist nicht ausschlaggebend. Es braucht dann auch die vielen anderen Engagierten. Und andersrum auch gesagt, da wo das nicht passiert, wo eine Hochschulleitung vielleicht auch nicht so pro Nachhaltigkeit eingestellt ist, dass sie solche Beschlüsse voranbringen möchte oder vielleicht auch Nachhaltigkeit noch nicht im Senat mehrheitsfähig ist, heißt das natürlich nicht, dass deswegen Nachhaltigkeitsgovernance unmöglich wäre. Und es gibt ja auch da wiederum Beispiele von Hochschulen, wo vielleicht die Administration, die Lehrenden erstmal ein bisschen zurückhaltender waren und es dann Studierende waren, die gesagt haben, so, wir möchten Nachhaltigkeit aber stärker in der Lehre. Ich denke da zum Beispiel an das Studium Ökologikum an der Universität Tübingen, wo schon vor vielen Jahren auch Studierende sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, unsere Hochschule ist da nicht so schnell. Ich will jetzt gar nicht damit sagen, dass die Universität dagegen gewesen wäre, aber es gab eben noch nicht so viele Angebote in der Lehre für Nachhaltigkeit. Und dann haben die Studierenden gesagt, gut, dann organisieren wir das selber und wir führen selber ein Studienprogramm ein und sorgen dafür, dass Nachhaltigkeit stärker im Curriculum sichtbar wird. Und das, ne, zeigt, finde ich, für mich, dass es sehr hilfreich sein kann, wenn Hochschulen da proaktiv agieren und Senate und andere Gremien, Dekanate, Fakultätsgremien und so weiter. Aber jetzt auch gerade, wenn ich jetzt Studierende anspreche, dann würde ich sagen, auch liebe Studierende, warten Sie nicht, bis das passiert. Man kann auch sozusagen von Seiten des AStA oder anderer Gremien oder auch einzelnen Stimmen von Studierenden diese Prozesse voranbringen. Manchmal vielleicht auch gegen eine Hochschulleitung, wobei das heutzutage sicherlich seltener geworden ist, dass sich eine Hochschulleitung dieser Frage der Nachhaltigkeit so ganz verwirrt. Das haben wir vor 20 Jahren schon noch gehabt. Aber in der heutigen Zeit, denke ich, ist diese ablehnende Haltung vielleicht eher seltener geworden. Aber natürlich gibt es Hochschulleitungen, die da ein bisschen langsamer, ein bisschen schläfriger sind, vielleicht andere Prioritäten setzen. Und dann würde ich sagen, warten wir nicht drauf, dass die aufwachen, sondern bringen wir das Thema trotzdem voran. Aber dort, wo die Gremien und die Hochschulleitung mit im Boot sitzen, macht es das Leben etwas leichter. Gerade auch für einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, das würde ich aus meiner Perspektive sagen, macht es mein Leben natürlich deutlich leichter, wenn man nicht immer wieder argumentieren muss, sondern es auch mit einer Hochschulleitung zu tun hat, die sagt, ja, das wollen wir auch und das Ministerium möchte das auch und wir ziehen da alle an einem Strang, dann sind diese Prozesse natürlich viel smoother, um das mal so neudeutsch zu sagen.
Smooth klingt immer gut. Und an der Stelle drehen wir uns einmal in die andere Richtung und blicken noch einmal zurück. Und zwar würde ich noch gerne einmal darauf schauen, was du wahrgenommen hast, wie sich das Thema Nachhaltigkeitsgovernance in den letzten Jahren weiterentwickelt hat.
Ich würde zum einen sagen, dass es deutlich präsenter überhaupt geworden ist. Also ich meine auch, dass vor dem Projekt Hoch N, und das will ich jetzt gar nicht alleine dem Projekt Hoch N zugute halten, da haben sicherlich auch andere Akteure und Diskurse eine Rolle gespielt, aber ich würde es schon so wahrnehmen, dass man jetzt irgendwie vor 10 Jahren in den Hochschulen, im Nachhaltigkeitskontext, in den Hochschulen in Deutschland nicht so stark über Governance gesprochen hat, wie wir das jetzt tun, sondern stärker eben über Lehre und kommt Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Lehre vor und beforschen wir Nachhaltigkeit, dass das auch etwas mit Governance-Strukturen zu tun hat, war wahrscheinlich immer allen klar. Und es sind ja auch schon vor 20, 30 Jahren, hatte ich eben auch viele Beispiele genannt, erste Governance-Strukturen entstanden. Aber ich glaube, es war nicht so präsent. Also das wäre das Erste, was ich festhalten würde, dass, glaube ich, schon in den letzten Jahren das explizite Sprechen über diese Prozesse und auch unter dem Begriff Nachhaltigkeitsgovernance, dass das häufiger, deutlicher geworden ist, verbreiteter geworden ist. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass es immer mehr, auch rein quantitativ betrachtet, immer mehr Hochschulen gibt, die sich auf den Weg machen. Es sind wahrscheinlich immer noch nicht nur wahrscheinlich, sondern ich weiß, dass es immer noch nicht alle sind, die da ganz stark an diesen Strängen ziehen. Aber sicherlich sind es jetzt auch am Bestand 2024 noch mal mehr als vor 10 Jahren Hochschulen, die intensiver an diesen Fragen arbeiten, die eben das auch in ihre Strukturen integrieren und eben nicht nur das einzelne Lehrenden zum Beispiel überlassen, ob die etwas zur Nachhaltigkeit im Studium machen oder nicht, sondern zunehmend sehen wir eben auch Studienprogramme unter der Überschrift Nachhaltigkeit, BNE, Nachhaltigkeitsmanagement, Nachhaltigkeitsingenieurwissenschaften und so weiter. Also in verschiedensten Fachkulturen zieht Nachhaltigkeit auch mehr Eingang und in der Forschung genauso, nicht zuletzt ja auch Überförderungen wie im Rahmen des BMBF-finanzierten FONA-Programms, jetzt auch mit dir, von dem vorhin von dir schon angesprochenen Förderlinie. Das sind natürlich auch alles Faktoren, die das nochmal befördern, dass Nachhaltigkeit stärker bearbeitet wird. Und so würde ich eben schon sagen, es sind mehr Hochschulen, die sich mittlerweile der Frage Nachhaltigkeit widmen und die dann eben auch betrachten, wie sie vielleicht dafür ihre Prozesse und Strukturen verändern müssen. Und qualitativ würde ich aber auch sagen, hat sich da, also nicht nur rein quantitativ, sondern auch qualitativ, hat sich auch etwas getan, dass mehr und mehr auch Geld in die Hand genommen wird, wirklich ernsthaft Strukturen aufgebaut werden. Teilweise hat das ja auch mit gesetzlichen Anforderungen zu tun. Ich meine, dass es mehr und mehr auch eingefordert wird, im Berichtswesen auch auf Nachhaltigkeit einzugehen oder jetzt auch mit dem Thema Klimaneutralität, dass es mehr und mehr auch kommt, dass von Hochschulen entweder sogar gesetzlich oder zumindest, sage ich mal, gesellschaftlich normativ erwartet wird, dass sie auch Schritte Richtung Klimaneutralität gehen und dann natürlich irgendwie auch entsprechende Strukturen aufbauen müssen, um überhaupt ne, diese ja, CO2-Emissionen tatsächlich zu erfassen, das alles abbilden zu können, vielleicht auch eine Beauftragte für Klimafragen einzurichten. Das alles befördert dann ja auch wieder das Thema und die Nachhaltigkeitsgovernance insgesamt. Also ich würde sagen, schon feststellen, dass in den letzten Jahren, auch im Kontext von Hoch N, aber auch jetzt in den letzten Jahren danach, sowohl quantitativ als auch qualitativ die Nachhaltigkeitsgovernance ja nicht nur sichtbarer geworden ist, sondern auch tatsächlich intensiver geworden ist.
Lassen wir den Blick mal weiter schweifen von der Vergangenheit in die Zukunft. Das ist natürlich ein bisschen Spekulation, aber fachlich eingebettete Spekulation. Aus deiner Perspektive, was würdest du sagen, was glaubst du, wie sich das Thema Nachhaltigkeitsgovernance an deutschen Hochschulen in den nächsten Jahren weiterentwickelt wird? Und hast du da vielleicht ein paar Wünsche, was und wie sich da Dinge weiterentwickeln können?
Das ist natürlich in der Tat ein Stück weit Spekulation, aber den Trend, den ich schon sehe, ist wirklich auch diese stärkeren gesetzlichen Anforderungen. Natürlich wird die Hochschulautonomie, und das wünsche ich mir auch, dass die Hochschulautonomie bestehen bleibt. Ich möchte jetzt nicht, dass sozusagen alles vorgegeben wird. Das ist ja auch ein großes Gut an den Hochschulen, dass sie relativ stark autonom sind und auch die einzelnen Lehrenden, zum Beispiel Forschenden, relativ viel Autonomie haben, wie sie lehren und forschen möchten. Das möchte ich erhalten auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sehe ich schon den Trend und finde es auch richtig und wichtig, dass in Zielvereinbarungen, in gesetzlichen Vorgaben zum Hochschulmanagement und so weiter auch stärker diese Themen vorkommen. Und ich denke schon, dass mit der gesellschaftlichen und auch politischen Debatte, zum Beispiel über den Klimawandel, und wenn wir einfach auch sehen, dass die Geschwindigkeit des Klimas und die Intensität des Klimawandels zunimmt, dann glaube ich schon, dass auch die Klimapolitik hoffentlich, aber ich sehe schon auch den Trend, das ist nicht nur meine Hoffnung, ich denke schon, dass in den nächsten Jahren die Klimapolitik auch nochmal ernsthafter und effektiver werden wird, und dann geht das sicherlich nicht an den Hochschulen vorbei, und dann mag es zum Beispiel dazu kommen, dass eben auch gesetzlich von den Hochschulen stärker eingefordert wird, wirklich ihre CO2-Emissionen zu senken, Richtung Klimaneutralität zu gehen. Und dann ist eben Nachhaltigkeitsgovernance keine freiwillige Aufgabe mehr, sondern wird stärker auch zur Pflichtaufgabe. Und diesen Trend sehe ich eben an verschiedenen Stellen. Ich hatte eben schon die Nachhaltigkeitsberichterstattung auch genannt. Bisher gibt es ja keine Pflicht, für Hochschulen Nachhaltigkeitsberichte schreiben zu müssen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es die in 5 Jahren geben wird, eine Pflicht, aber ich denke schon, dass wir da einen Trend haben, auch stärker auch als Gesellschaft, als politische Akteure auch oder die politischen Akteure fordern das auch stärker von Hochschulen ein. Also das sehe ich schon, dass nicht nur in Hochschulen, im Übrigen, wir sehen Ähnliches ja auch im Feld der Schulen, wo es jetzt zum Beispiel in Niedersachsen vor 3 Jahren einen Erlass gab, der Nachhaltigkeit zur Pflichtaufgabe der niedersächsischen Schulen gemacht hat. Und wie gesagt, die Hochschulen ticken da mal ein bisschen anders nochmal und sollen auch anders ticken als Schulen, weil sie stärker autonom sind und sein sollen. Aber den Trend sehe ich schon dazu. Was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich, dass viele Akteure unabhängig von politischen und gesetzlichen Vorgaben auch mit Lust und Motivation, also letztlich auch intrinsischer Motivation, weiter an diesen Themen arbeiten, dass wir auch trotz vielleicht auch gesellschaftlicher Spaltungstendenzen und auch manchen Entwicklungen in der Gesellschaft, die dann auch doch eigentlich so ein, wie sagt man das, Backslash sind und eigentlich wieder zurückgehen hinter Dinge, die ich eigentlich längst für selbstverständlich gehalten hatte. Und es mag auch dazu kommen, dass vielleicht auch an den Hochschulen in den nächsten Jahren wir es zunehmend mit Akteuren zu tun bekommen, also Stichwort AfD-Hochschulgruppen oder Ähnliches. Mag schon auch sein, dass wir es damit auch zu tun haben werden, dass es stärker auch wieder Akteure gibt, die diese ganzen Prozesse in Frage stellen, Nachhaltigkeit eben als nicht sinnvoll betrachten. Und dann würde ich mir einfach auch wünschen, dass die Nachhaltigkeitsgovernance so stabil, so widerstandsfähig auch ist, dass sie das aushält, dass sie auch solche ja, Akteure, die stärker dann auch diese Prozesse wieder in Frage stellen, aushält und ohne die jetzt sozusagen niederzumachen, wobei, ne, da uns dann wirklich extremistische Tendenzen sind, da würde ich schon sagen, da muss man dann auch mit solchen Akteuren nicht sprechen, sondern kann sie auch in ihre Schranken verweisen oder im Notfall auch der Hochschule verweisen, wenn es sozusagen diesen Extremitätsgrad aufweist. Aber jenseits dieser Extremitätsgrenzen würde ich mir dann einfach auch wünschen, dass man den Dialog sucht mit Akteuren, die vielleicht dann auch eine andere Perspektive haben, aber auch immer wieder klar macht, wo die Richtung hingehen soll und sich sozusagen da auch nicht den Wind aus den Segeln nehmen lässt, sondern mit Nachhaltigkeitsgovernance und der nachhaltigen Transformation, die ja einfach auch gesellschaftlich erforderlich ist und im Sinne des Überlebens der Menschheit und der Zukunft des Planeten erforderlich ist, dass man dann diese Prozesse auch weiter vorantreibt.
Ich danke für deine Einschätzung. Ich bin ganz sicher, wir könnten das Gespräch auch definitiv noch weiterführen. Aber an der Stelle darf ich einmal den Punkt für uns setzen. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank für deine Einschätzung und auch so offenen Teilungen deiner Perspektive. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank dir, Julia, für das Gespräch. Ich fand es auch sehr anregend und spannend. Vielen Dank.
An dieser Stelle auch noch einmal vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder reinhören. Alle Links und alle weiterführenden Erklärungen, worauf wir Bezug genommen haben, finden Sie natürlich in der Beschreibung. Dort gibt es noch einmal zu den verschiedenen Förderlinien, verschiedene Berichte und alle weiteren Informationen finden Sie da. Schön, dass Sie dabei waren und hören wir mal, was wirkt.